Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Wir beginnen mit einer beruhigenden Erkenntnis.
Le cinéma est vivant. Le cinéma n'est pas mort.
Das Kino lebt. Es ist nicht tot. Das hat der künstlerische Leiter der internationalen Filmfestspiele von Cannes, Thierry Frémaux, vor 2 Tagen gesagt, als er das Programm der diesjährigen Festivalausgabe vorgestellt hat. Welche Stars das Festival dieses Jahr bereithält, dazu gleich mehr. Außerdem ist der Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale zu Gast, der norwegische Regisseur Dag Johan Haugerud. Der erste Film seiner Trilogie der Oslo Stories kommt jetzt bei uns in die Kinos. Am Donnerstag hat Thierry Frémaux, der ewige künstlerische Leiter von Cannes, das Programm des Festivals vorgestellt. Und was mal wieder sehr deutlich geworden ist, es ist und bleibt das wichtigste Filmfestival der Welt. Glamourös, mit vielen großen Namen und spannenden Debüts. Das ist also auch in der 78. Ausgabe so. Die findet vom 13. bis 24. Mai statt. Und sogar das deutsche Kino darf sich freuen. Mein Vollbildkollege Patrick Wilinski ist im Studio und wir werfen jetzt einen Blick auf das Line-up. Patrick, als Thierry Frémaux für den Wettbewerb die ersten bekannten Namen genannt hatte, Jaffa Panahi, Kelly Reichardt, Richard Linklater, dachte ich, es kann doch jetzt nicht so weitergehen, aber es ging so weiter. Es schloss mit Wes Anderson. Was ist das für ein Jahrgang?
Ja, Cannes bleibt Cannes, könnte man sagen. Und sie präsentieren sich dieses Jahr, glaube ich, wirklich als große Starbühne. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie auch aus dem US-amerikanischen Kino nach diesem großen Streik extrem aus den Vollen wieder schöpfen möchten. Also Tom Cruise kommt an die Croisette mit dem letzten Mission Impossible Teil. Du hast sie schon erwähnt, Wes Anderson, Ari Aster, Richard Linklater. Also da kommen ja auch Regisseure, die auch immer mit den bekanntesten Schauspielern Hollywoods arbeiten. Andererseits, was ich spannend fand, es findet sich zum Beispiel auch das Regiedebüt von Scarlett Johansson im Programm. Das heißt, wir haben auch bekannte Schauspieler, die hinter die Kamera treten. Dann gibt es die Ehrenpalme für Robert De Niro. Also unter dem Stichwort Amerika und Hollywood kann man dieses Jahr nicht meckern. Da hat sich Cannes nicht lumpen lassen. Auch wenn sie großen Namen wie Spike Lee und Jim Jarmusch dieses Mal wohl die rote Karte gezeigt haben. Denn die Filme, von denen alle erwartet haben, sie werden gezeigt, die finden sich nicht im Programm.
Ja, es war ja vorher wieder sehr viel gemunkelt worden. Wer dabei ist, Jim Jarmusch, einer der großen Namen. Man kann aber auf jeden Fall sagen, Cannes ist immer auch ein Seismograf für Trends im Autorenkino. Was fällt denn in diesem Jahr besonders auf?
Ja, es wird sich wahrscheinlich dann zeigen, wenn wir alle Filme gesehen haben. Aber es zeigt sich schon, dass viele Filme angesiedelt sind in Kriegszeiten. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Kelly Reichardt, die berühmte amerikanische Autorenfilmerin, hat ein Kunstdrama während des Vietnamkrieges inszeniert. Den Iraner Jaffa Panahi hast du schon genannt. Das ist sein erster Film, den er ja ganz legal drehen durfte, weil die Strafen gegen ihn sind schon alle runter. Er konnte einfach wieder drehen. Und da ist man gespannt, wie dieser innere Dissident, ja der innere Exilant, plötzlich ein anderes oder ein neues wütendes Bild über den Iran zeichnen kann. Und dann kommen wohl wieder Filme sehr stark dazu, die sich sehr stark über körperliche Transformationen uns nähern wollen. Julia Ducournau, die Gewinnerin der Goldenen Palme, ist wieder da mit einem Body-Horror-Film. Frémaux hat was Interessantes gesagt, dass der Genrefilm weiterhin einen Siegeszug hat im Weltkino, was für ihn auch bedeutet, und es war schon so eine halbe Kritik, hatte ich mir gedacht, dass das große formale Experiment jetzt nicht dieses Jahr da sein wird. Also dieses Erzählen in klassischen Traditionen scheint wohl quer durch die Sektion das Kino zu dominieren.
Das hat er ja auch bezogen sogar auf die Certain Regards, wo ja eher Debütfilme oder Filme von Nachwuchsfilmschaffenden zu sehen
sein. Die mutigen, wütenden, wo sind sie?
Genau. Ja, man kann sagen, in diesem Jahr, auch das deutsche Kino darf sich freuen. Das ist ein interessanter Satz, denn den kann man nicht so häufig sagen, wenn es um Cannes geht. Fatih Akin zeigt seinen neuen Film Amrum in Cannes als besondere Premiere. Und dann haben wir da eine echte Newcomerin, die gleich um die Goldene Palme konkurriert, also im Wettbewerb. Thierry Frémaux, das hat man auf der Pressekonferenz gemerkt, muss noch ein bisschen an der Aussprache ihres Namens arbeiten.
Masha Szelinski. J'ai bon, parce que c'est une cinéaste allemande. Son titre est en anglais, Sound of Falling.
Also Mascha Schilinski, die wird da sein mit ihrem zweiten Spielfilm In die Sonne schauen. Im Wettbewerb ist sie. Was weiß man über den Film und über sie?
Das ist eine kleine Sensation, muss man sagen. Also für uns irgendwie, aber auch natürlich für sie, für diese junge Filmemacherin. Ihr zweiter Film dann gleich im Wettbewerb. Ihr Debütfilm, der lief 2017 auf der Berlinale in einer Nebenreihe. Die Tochter mit der noch sehr, sehr jungen Helena Zengel übrigens. Das war so eine moderne Interpretation des Elektra-Mythos. Schon mit einem sehr schönen Hang zu sehr starken, aber auch widersprüchlichen weiblichen Hauptfiguren. Und ihr neuester Film, so habe ich es mir jetzt direkt quasi aus der Produktionsfirma rauskopiert, erzählt die Geschichte von vier Frauen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben auf sehr unheimliche Weise miteinander verwoben ist. Auch das wieder super besetzt mit Luise Heyer, Susanne Wüst und Lena Ujendowski. Das soll wohl sehr epochales Kino werden. Und es ist doch schön, dass das deutsche Kino gerade im Wettbewerb durch so eine Stimme repräsentiert wird. Jung und weiblich und noch zu entdeckend. Ich glaube, wir können gespannt sein.
Jung und weiblich. Frémaux hat auch viel mit Zahlen hantiert, seine Statistiken. Und eine davon sagt, dieses Jahr sind 6 Regisseurinnen im Wettbewerb vertreten und überhaupt seien immer mehr Frauen hinter der Kamera in Cannes präsent. Er verkauft es als Erfolg. Ist es wirklich einer?
Ja, es bleibt immer noch ein Männershop, dieses Cannes, das muss man schon sagen. Aber langsam tut sich was. Ich glaube, das ist auch weniger die Leistung von Cannes, sondern auch vielmehr vielleicht der internationalen Filmszene, wo Frauen es vielleicht nicht sehr leicht, aber es wird ihnen leichter gemacht, Filme zu machen. Und dadurch entstehen auch sehr, sehr gute Filme. Ich finde zum Beispiel sehr schön, dass das Festival eröffnet wird von einem Debütfilm. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Cannes, dass ein Debütfilm als Eröffnungsfilm gewählt worden ist. Und dann ist das dann noch ein Film einer Frau von Amélie Bonnin, Parti un jour. Also man bemüht sich, aber es ist natürlich ein vorsichtiger Fortschritt. Das ist noch lange kein feministisches Festival.
Abschließend lässt sich vielleicht schon ein Stimmungsbild ableiten, wofür steht dieses Festivaljahr?
Also schon die Rückkehr von Hollywood in einer gewissen Breite, die Cannes halt nur abbilden kann. Das finde ich schon, dass man das sieht. Andererseits ist es eben noch ein Ausprobieren. Ich bin gespannt, was das bedeutet mit diesem Genre-Kino. Ich bin gespannt, welche Länderecken nochmal präsent sind und wie dieser Blick auf die Kriege, auf den Ersten, auf den Zweiten, auf den Vietnamkrieg, auf die stalinistischen Säuberungen, die Thema spielen, was die über die Gegenwart aussagen und was das für unterschiedliche Stimmungslagen sein werden, die das Kino in Cannes präsentiert. Also am Ende werden wir es erst sehen, wenn wir alle Filme gesehen haben, aber es mutet schon ein sehr interessantes Programm zu werden an.
Patrick Wilinski über die 78. Ausgabe des Filmfestivals von Cannes. Das beginnt in einem Monat am 13. Mai. Der Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung steht und auch die Reaktionen aus der Filmbranche ließen nicht lange auf sich warten. Sie fielen teils sehr positiv aus. Für die deutsche Filmbranche kommen die Signale aus der Politik zur richtigen Zeit. Denn Ende letzten Jahres schaute man doch ziemlich düster in die Zukunft. Christian Berndt über die deutsche Filmbranche zwischen Hoffen und Bangen.
Mir persönlich war wichtig, dass wir 2 Aufgaben haben in der Union, die wir ausfüllen. Das eine ist das Staatsministerium oder den oder die Staatsministerin für Kultur und Medien.
So Bundeskanzler in Spe Friedrich Merz zur Einigung von CDU, CSU und SPD auf den Koalitionsvertrag. Nach den Grünen wird nun wieder die CDU das Kulturstaatsministerium führen. Aus der Kinobranche hört man zum Koalitionsvertrag durchaus Zustimmung. Der Geschäftsführer der Deutschen Produktionsallianz, Björn Böning.
Der Koalitionsvertrag ist eine frohe Botschaft für die Filmwirtschaft in Deutschland, weil die beiden weiteren Säulen der Filmreform, die wir uns erhofft hatten, nämlich die Einführung einer Investitionsverpflichtung mit Rechterückbehalt und einem steuerlichen Anreiz, sind dort vorgesehen.
Tatsächlich hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth zusammen mit dem neuen Filmförderungsgesetz ein Steueranreizmodell und eine Investitionsverpflichtung für Streamer als weitere Säulen ihrer groß angelegten Reform einführen wollen. Gegen das Steueranreizmodell aber hat es Widerstand aus den Bundesländern gegeben, weil es auch Steuereinbußen mit sich bringen würde. Doch Anfang des Jahres kam die grundsätzliche Zustimmung der Länder. Das mit dem neuen Filmförderungsgesetz, das am 1. Januar in Kraft trat, nicht zugleich auch die anderen beiden Säulen der Reform verwirklicht werden konnten, galt als großes Manko der Reform. Jetzt aber sollen sowohl das Anreizmodell als auch die Investitionsverpflichtung kommen. Gegen die Investitionsverpflichtung hatte sich immer die FDP gestemmt, auch mit dem Hinweis auf Österreich. Dort war ein Anreizmodell ohne Investitionsverpflichtung eingeführt worden, was trotzdem einen Produktionsboom ausgelöst hatte.
Das Argument entbehrt jetzt jeder Grundlage, weil ja die neue Regierung in Österreich in ihrem Koalitionsvertrag auch vereinbart hat, eine Investitionsverpflichtung einzuführen. Denn die österreichische Produktionswirtschaft hat gesehen, dass ein reines Anreizmodell eben dazu führt, dass die heimische Produktionswirtschaft mehr und mehr nur zu einer Filiale für Drehs wird, aber heimische Produktionswirtschaft nicht nachhaltig unterstützt.
Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, begrüßt die Pläne im Koalitionsvertrag. Sie sieht darin nicht nur Ansätze für eine Stärkung des deutschen Films, sondern auch der Kinos.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass im Koalitionsvertrag, also der Entwurf, der jetzt vorliegt, ist ganz klar gesagt, das Kino soll gestärkt werden mit Investitionsförderung, aber auch im kulturellen Bereich, in Stadt und im ländlichen Bereich. Das heißt, es wird die ganze Kinobranche hier wirklich in den Blick genommen und das ist natürlich für uns positiv.
Auch wenn im Koalitionsvertrag noch keine konkreten Zahlen für die Investitionsförderung von Kinos stehen, ist Christine Berg überzeugt, dass es nicht bei Absichtserklärungen bleiben wird.
Weil wir eine andere Regierung haben und weil es einen politischen Wechsel geben soll. So ist es angekündigt. Und Kinos sind ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Darauf baut die CDU sehr stark.
Im Prinzip aber bauen die Filmpläne im Koalitionsvertrag sehr stark auf den Vorhaben der alten Regierung auf, mit dem Unterschied, dass jetzt das Geld dafür da ist. Von der Filmproduktionsseite blickt man auf die gegenwärtige Situation, aber nicht nur wegen der Pläne im Koalitionsvertrag optimistischer als zu Jahresbeginn. Ende 2024 hatten 77% der deutschen Filmproduktionsunternehmen ihre Aussichten noch als schlecht oder sehr schlecht eingeschätzt.
Es hat sich doch gezeigt, dass die Sender und Streamer wieder in Deutschland investieren wollen. 2024 war ja wirklich ein Jahr, wo Investitionen massiv zurückgefahren wurden. Man hat eben dann jetzt Anfang 2025 gesehen, dass wieder Lust am Programmmachen entstanden ist. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Programme ein bisschen veraltet waren und man wieder neue Filme, Serien beauftragen musste.
Für die Kinobranche sieht es dagegen immer noch ernüchternd aus. Es fehlen nicht nur Hollywood-Blockbuster, sondern auch deutsche Filme.
Im Moment gibt es immer wieder den einen oder anderen deutschen Film, der wirklich sehr, sehr spannend ist. Helden oder September 5. Da sind deutsche Filme, wir würden uns aber mehr wünschen. Und die gestartet sind, haben es nicht geschafft, dass sie weit über 1 Million gekommen sind. Es ist nicht genug Geld da, damit auch große Filme gedreht werden können. Wenn wenig Geld da ist, ziehen auch die Kreativen ab, zum Beispiel zu den Streamern.
Hier hofft Christine Berg auf die Pläne der künftigen Bundesregierung. Aber die Probleme des deutschen Films, so Böning, liegen nicht nur am Geld.
Das Thema der Entwicklung und guter Drehbücher ist schon eines, was entscheidend ist, auch für einen guten Film. Und da haben wir auch ein Nachwuchsproblem. Das zweite ist, wir brauchen auch mehr Stars in Film und Fernsehen. Und drittens, wir brauchen eine gezielte Förderung, die auf Erfolg setzt.
Hier sieht Böning beim neuen Filmförderungsgesetz positive Ansätze. Die Probleme des deutschen Films und des deutschen Kinos, denen das Publikum fehlt, sind mannigfaltig. Die seit vielen Jahren geforderten Reformen sind mit dem neuen Filmförderungsgesetz im Januar begonnen worden und sollen von der nächsten Bundesregierung weitergeführt werden. Es wird sich bald zeigen, ob sie tatsächlich einen Systemwechsel für den geplagten deutschen Film bringen.
Der Koalitionsvertrag liegt vor. Christian Berndt hat berichtet, was der für die Filmbranche vorsieht. Wie es um die deutsche, aber auch internationale Filmbranche steht, das möchte ich nun mit Ulrich Höcherl noch weiter besprechen und vertiefen. Er ist Chefredakteur beim Branchenmagazin Blickpunkt Film. Guten Tag, Herr Höcherl.
Guten Tag, Frau Burg.
Ja, allgemein haben wir eben gehört, herrscht Erleichterung in der deutschen Filmbranche über den Koalitionsvertrag. Können Sie die teilen? Aus Ihrer Sicht ein guter Impuls?
Ja, das ist ein überfälliger Impuls gewesen. Tatsächlich ist es so, dass ja die Novelle der Filmförderung eine Ruine geblieben ist. Sollten ja 3 Säulen sein und nun hat man sich geeinigt auf die weiteren beiden Säulen, nämlich auf die Investitionsverpflichtung und auf das steuerliche Anreizmodell. Und wenn die nicht bald kommen, dann geht es der deutschen Produktionslandschaft oder der deutschen Produktionsindustrie sehr schlecht, weil diese Finanzierungsmöglichkeiten sind dringend erforderlich. Und dass man auch das Kino wieder stärker in den Blick nehmen will, nämlich mit vielleicht einer Neuauflage des Zukunftsprogramms Kino, für das kein Geld mehr übrig war unter der Ampel oder unter Claudia Roth, das wäre natürlich sehr erfreulich. Also ich glaube, das ist ein sehr positiver Impuls, der dort gesetzt wird. Aber es ist auch Eile geboten und deswegen warten alle dringend darauf, wie das jetzt in Gesetzesform gegossen wird.
Wenn man sich mal anschaut, was im Kino funktioniert, dann ist es im Augenblick vor allem eine Spieleadaption. Ein Minecraft-Film hat den besten Kinostart des Jahres hingelegt und hat noch andere Rekorde gebrochen. Ist das nach Barbie nun wirklich ein Trend, Verfilmung von Spielewelten? Ist das, was funktioniert?
Ja, das ist nun schon länger ein Trend und es gibt gar nicht so sehr viele Spieleverfilmungen, die funktionieren. Es gibt auch welche, die sind gründlich schiefgegangen. Aber tatsächlich, die Stimmung in der Kinobranche hat sich merklich gebessert, sofort mit dem Erfolg dieses Films. Er funktioniert halt als Blockbuster und es ist also nicht so sehr jetzt, ob das jetzt eine Spieleverfilmung ist, sondern es ist die starke Marke Minecraft. Ich glaube, das ist das meistverkaufte Videospiel überhaupt. Und es scheint offensichtlich auch so adaptiert worden zu sein, dass die Gamer damit zufrieden sind. Kino funktioniert dann, wenn es ein Vergnügen ist, den Film zu sehen oder wenn der Film einen irgendwie etwas Besonderes erleben lässt oder einen in irgendeiner Form hochhebt. Und dann gibt es eben vielleicht auch Filme, die das nicht können.
Und trotzdem ist es ja erstaunlich, dass die Kinobranche aufatmet, wenn ein Film funktioniert. Allgemein habe ich den Eindruck, dass doch große Unsicherheit herrscht. Und wenn man auf die Zahlen guckt, dann sieht man ja, dass teure Hollywood-Produktionen in letzter Zeit sehr enttäuscht haben. Der Marktanteil von US-Filmen in Deutschland ist geschrumpft auf 66,6%, ein Tiefstwert seit der Pandemie. Haben Sie eine Erklärung, woran liegt es?
Ja, das ist ein komplexes Problem, sage ich jetzt mal. Aber die etwas eingetrübte Stimmung in den USA ist stärker, als das in Deutschland vielleicht der Fall ist. Also in Deutschland ist der Kinomarkt ja jetzt im ersten Quartal wieder ein bisschen schwächer. Er liegt unter Vorjahresquartal. Aber wie Sie schon sagen, das hat sich mit einem Minecraft-Film dramatisch verändert, auch der Blick darauf. In Amerika ist es deswegen ein bisschen schlechter, weil die haben jetzt keinen großen europäischen Film. Das ist ja der regionale Film, der in Amerika läuft und das ist auch alles, was da läuft. Und im Vergleich zum Jahr 2019, also das letzte Kinojahr, unbeschadet von Corona, da sind sie eben fast 40% zurück. Und in den USA ist es natürlich so, dass die Auswirkungen von Corona dort stärker waren, insofern als sich die Leute daran gewöhnt haben, die Streaming-Angebote wahrzunehmen. Und offensichtlich kehren sie noch nicht komplett zurück ins Kino. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Es sieht so aus, als würden jetzt auch die Silver Ager langsam zurückkehren. Also es kehren nach und nach die wichtigsten Gruppen zurück, selbst die schwierigen Gruppen, so 20, 30, über 30-Jährige, die sehr viel stärker online, Internet, Streaming nutzen. Auch die kommen für die Eventfilme oder für die Filme, die anders erzählt sind, für die kehren sie zurück.
Also ich versuche immer noch so ein bisschen zu verstehen, wo wir uns gerade eigentlich befinden. Es war ganz lange Pandemie, dann war die Pandemie vorbei, dann musste man sehen, ja, wie ändert sich jetzt das Besuchsverhalten? Dann gab es den Streik in Hollywood. Inzwischen sind die Streamer immer stärker geworden. Die Leute sind nicht so wirklich ins Kino zurückgekommen. Befinden wir uns eigentlich immer noch in so einer Umbruchphase oder wo sind wir jetzt? Weiß die Kinobranche, hat die ein besseres Gefühl dafür, in welche Richtung es gehen kann?
Also die Kinobranche ist schon ein bisschen ausgerichtet eigentlich jetzt auf Erholung. Also es wird besser werden. Das heißt, Kino hat dann schon auch eine gewisse Faszination, die halt der Bildschirm zu Hause nicht ganz liefern kann. Und man muss auch sagen, dass sich gerade auch in Deutschland die Kinobetreiber antizyklisch verhalten. Also in Hamburg wurde gerade dieses Kinopolis Hafen City eröffnet. 10 Säle, spektakulär, alles perfekt ausgestattet mit Dolby Atmos und mit 4K Laserprojektion. Ich weiß nicht, Rüttel und Schüttel sitzen. Also so geschieht das eigentlich überall. Und es zeigt sich lustigerweise, in diesen Kinos, in denen renoviert oder die auf den neuesten Stand gebracht werden, wächst auch wieder, nimmt der Besuch wieder zu. Also die haben Zuwächse, von denen die übrigen Kinos, in denen nichts passiert ist, dann träumen können. Also es ist schon ein Erlebnis geblieben. So, und jetzt warten alle auf die tollen Filme, die da kommen sollen. Und die haben halt jetzt, Schneewittchen ist es leider nicht gewesen, aus welchen Gründen auch immer. Obwohl natürlich, Disney sorgt ja auch dann dafür mit anderen Filmen, Mufasa und Vaiana 2 und ich weiß nicht was, haben ja im ersten Quartal 25% der Besucher geliefert oder des Umsatzes. Und jetzt wartet also alles auf diese tollen Filme und die sind ja auch angekündigt. Das heißt, ab dem Halbjahr, ich weiß gar nicht, ich habe mir das hier extra nochmal aufgeschrieben, was da alles kommt. Mission Impossible, das Kanu des Manitou, das darf man, also ich meine, der Bully Herbig mit allergrößten Erwartungen. Jurassic World, Wicked hat einen zweiten Teil. Und dann kommt Ende des Jahres ja der dritte Teil von Avatar. Und danach muss sich niemand mehr Sorgen machen. Der macht dann 10 Millionen Besucher und alle sind happy.
Gut, jetzt sind wir alle ganz optimistisch gestimmt. Und wo die Kinobranche steht, darüber habe ich mit Ulrich Höcherl gesprochen, Chefredakteur des Branchenmagazins Blickpunkt Film. Vielen Dank, Herr Höcherl.
Gerne.
Dag Johan Haugerud. Der Name wird Ihnen in nächster Zeit häufiger begegnen, denn drei Filme des norwegischen Regisseurs kommen alle im Abstand von einigen Wochen nacheinander bei uns ins Kino. Liebe, Träume, Sehnsucht heißen sie und sind Teil der Oslo Stories. Alle drei hatten ihre Premiere bei großen Festivals. Für Träume bekam Haugerud im Februar sogar den Goldenen Bären der Berlinale. Auf warmherzige Art erzählt Haugerud in den Filmen von Liebe, Sehnsucht. Er hinterfragt Identität, Gender und Sexualität. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Dag Johan Haugerud per Videokonferenz zu unterhalten. Und er hat eingangs von seiner Erfahrung erzählt, mit einem goldenen Bären auf der Bühne zu stehen.
Wow, it was beyond my wildest. I didn't expect it. That's probably what I was meant to.
Das hatte ich nicht erwartet. Ich träume nicht wirklich viel von Auszeichnungen. Aber es war natürlich sehr schön, diese Art von Anerkennung zu bekommen. Man muss dann ja auch hinausgehen und in gewisser Weise performen. Das ging mir durch den Kopf.
You have to say something. You have to perform in a way. So that's also what fills my head, you know, at that point.
Die Oslo Stories sind eine Trilogie. Alle drei Filme kreisen um Fragen der Sexualität und der sexuellen Identität, um Sehnsucht, Intimität und Freiheit. Als Sie mit der Trilogie begonnen haben, hatten Sie da einzelne Geschichten im Kopf oder mehr so ein breites Interesse daran, diese Themen zu erforschen?
More of a broad interest in exploring those topics, these topics in different ways.
Es war mehr ein breites Interesse daran, diese Themen auf unterschiedliche Weise zu erforschen. Ich wusste, welche Schauspieler ich in den Filmen haben würde. Ich habe sie alle gecastet, bevor ich geschrieben habe. Wenn man weiß, dass man mit zwei Männern arbeiten wird, die um die 50 sind, dann weiß ich, dass ich das Thema durch diese heterosexuellen Männer angehe. Ich habe dabei darauf vertraut, dass die interessanten Themen auf unterschiedliche Weise zum Tragen kommen. Die theoretischen Überlegungen haben alle vorher stattgefunden, als Vorbereitung auf das Schreiben.
Pre-planning or pre-work or, you know, preparing. For this, writing.
Der erste der drei Filme, der in Deutschland in die Kinos kommt, ist Liebe. Bei Liebe geht es um zwei Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Die Urologin Marianne und der Krankenpfleger Thor. Es beginnt damit, dass Marianne einem Patienten die schlechte Nachricht überbringt, dass er Prostatakrebs hat. Thor ist dabei und ahnt, dass der Patient vielleicht nicht die ganze Tragweite der Informationen verstanden hat. Darüber entwickelt sich ein Gespräch zwischen Marianne und Thor. Inwieweit unterstützt die Arbeit der beiden im Krankenhaus ihr Anliegen, im Film über Sex und menschliche Beziehungen zu sprechen?
I think that, you know, the way they are treating or talking about the patient or meeting the patient, that is kind of a refrain in a way, something that comes back.
Die Art und Weise, wie die beiden den Patienten behandeln und darüber reden, ist eine Art Refrain in einem Song. Etwas, was sich durch den ganzen Film zieht. Als Angestellte im Krankenhaus sind sie es gewohnt, über körperliche Bedürfnisse und Funktionen zu sprechen, über alles, was mit dem Körper und der Körperlichkeit zu tun hat. Und sie wissen auch, dass es für sie alltäglicher ist als für andere Menschen. Ich dachte deswegen, das ist ein guter Ansatzpunkt.
So I thought that was, you know, a good starting point. Yeah, and then it also gave me the opportunity to say something about patients and how.
Und es war mir dadurch auch möglich, etwas darüber zu erzählen, wie verschiedene Patienten es erleben, in einem Krankenhaus zu sein oder mit einem Arzt zu sprechen. Denn es ist für verschiedene Menschen ganz unterschiedlich. Es hängt sehr stark davon ab, woher man kommt. Es hängt von der Sprache ab, von der Fähigkeit zu erklären, wie man sich fühlt. Und das finde ich auch sehr interessant.
Nach dieser Eingangsszene im Krankenhaus folgen wir Thor und Marianne. Sie treffen sich auf einer Fähre wieder, die zu einer Insel in der Nähe von Oslo fährt. Thor erzählt, dass er sich auf der Fähre mit anderen Männern verabredet hat. Und Marianne, die heterosexuell ist, wird neugierig und interessiert sich für die Apps, die Thor benutzt. Inwiefern profitieren die beiden zu Beginn und im weiteren Verlauf des Films von der Perspektive des jeweils anderen?
Ich denke, in erster Linie profitiert Marianne von Thor. Ich sollte auch erwähnen, dass diese Geschichte von verschiedenen Büchern beeinflusst wurde. Eines davon war Die einsame Stadt von Olivia Lang, einer britischen Autorin. Sie erzählt darin von einem Jahr in New York, in dem sie sich sehr einsam fühlte. Sie hat währenddessen ein Buch des schwulen Künstlers David Wojnarowicz gelesen, der viel über seine Cruising-Erfahrung und der Suche nach einem Sexpartner geschrieben hat. Ihr wurde klar, dass ihr das gefallen würde, dachte aber, dass das als Hetero-Frau nicht möglich war. Und ich fand es sehr interessant, wie Olivia Lang das geschrieben hat. Das war für mich ein guter Ausgangspunkt für die Figur der Marianne. Damit Marianne diese Cruising-Erfahrung machen konnte, musste sie mit einem schwulen Kollegen sprechen. Das bringt sie dazu, anders über Sexualität zu denken. Und was Thor angeht, ich denke, dass er von ihr eine größere ethische Sichtweise darüber erhält, wie man mit Patienten und Menschen umgeht, die einem nahestehen.
Wir sprechen hier über Sex. Für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, sollte ich sagen, dass sie nicht wirklich daran interessiert sind, Sex zu zeigen, oder? Wie viel zeigen war für sie notwendig?
It depends on the film. In this, you know, the challenge for me here was to talk deeply about sexuality and sex without showing so much graphic content.
Das kommt auf den Film an. Die Herausforderung bestand hier darin, tiefgründig über Sex zu sprechen, ohne dabei zu viel expliziten Inhalt zu zeigen. Wir haben eh schon zu viel Zugang zu explizitem Sex. Es ist eher eine Herausforderung, ihn nicht zu zeigen. Sex ist aber für mich nicht nur der Akt an sich. Es ist auch, wie wir darüber sprechen, wie wir darüber denken, was wir wollen, was uns fehlt, wonach wir uns sehnen. Ich denke, dass Gedanken über Sex ein genauso großer Teil unseres Lebens sind wie Sex selbst. Bei diesen Filmen war es wichtiger, sich mit Sexualität und Körperfunktionen zu beschäftigen und tiefgründige Gespräche darüber zu führen.
Lassen Sie uns über den Dialog in diesen drei Filmen sprechen. In Sehnsucht dauert der erste Dialog zwischen den beiden Männern 16 Minuten. Danach gibt es ein 10-minütiges Gespräch. In diesen drei Filmen geht es weniger um Handlung im Sinne von Bewegung durch Zeit und Raum, sondern vor allem um die Interaktion, das Gespräch zwischen Menschen, oder?
Yeah, it is. But I think that dialogue is action as well. I think that to talk is one thing I do the most during the day.
Ja, das stimmt. Reden ist das, was ich tagsüber am meisten tue. Auch Reden ist meiner Meinung nach Handlung. Ich denke, dass Reden oder ein Dialog oder ein Gespräch auch im Alltag der Beginn vieler Konflikte ist. Es ist das, was am meisten mit Konflikten gefüllt ist. Die Art und Weise, wie wir reden, wie wir anderen Menschen zuhören, die Missverständnisse, die dabei entstehen können. Gespräche bringen die Dinge in Gang.
Ich denke, was alle Filme gemeinsam haben, ist, eine Person wird in der Regel mit etwas konfrontiert, was die andere Person getan hat. Und das führt zu einer gewissen Irritation. Dann beginnen die beiden einen Dialog. In dem geht es darum, den Horizont zu erweitern. War das von Anfang an eine bewusste Setzung oder liegt das einfach in der Natur der Sache, wie sie Geschichten entwickeln?
It's both probably, and it's also kind of an experiment to see if it can work.
Wahrscheinlich beides. Es ist auch eine Art Experiment, um zu sehen, ob es funktioniert. Denn in Sehnsucht ist alles, worüber die Protagonisten sprechen, bereits geschehen. Wenn der Film beginnt, sprechen sie über etwas, das vor Beginn des Films passiert ist. Das ist eine andere Struktur als in vielen Filmen. Ich wollte sehen, ob es funktioniert. Und in den anderen Filmen ist es ein bisschen ähnlich, besonders in Träume.
Was ich an den Filmen so erstaunlich finde, ist, dass die Dialoge eine große Leichtigkeit haben. Sie fließen wie Musik und es scheint, als könnten die Dialoge tatsächlich so stattfinden. Wie gehen Sie beim Schreiben dieser Dialoge vor und was macht für Sie einen guten Dialog aus?
In these films we have tried, you know, we are trying to make a universe that feels realistic in a way, so then you have to try to write dialogue that feels realistic.
In diesen Filmen versuchen wir, Universen zu schaffen, die sich realistisch anfühlen. Aber es ist alles sehr geschrieben. Wenn man es liest, fühlt es sich eher wie Literatur an. Ich habe die Dialoge ja für diese speziellen Schauspielerinnen und Schauspieler geschrieben. Wir haben uns viel Zeit genommen und sind die Dialoge durchgegangen. Ich habe mich dann immer wieder hingesetzt und viel umgeschrieben. Das war ein ziemlich langer Prozess. Als es fertig war, gab es keine Improvisation. Die Schauspieler haben einfach den Text gesprochen. Aber ja, wir wollten, dass es sich realistisch anfühlt.
Das Interessante daran ist, dass durch die Gespräche eine gewisse Nähe und Intimität entstehen.
Ja, und ich versuche, as much as I can, to avoid conflict in the dialogue.
Ja, und ich versuche auch, Konflikte im Dialog so weit wie möglich zu vermeiden. Denn Konflikte führen normalerweise dazu, dass der Dialog aufhört. Wenn man gereizt ist, beendet man das Gespräch. Ohne Konflikt ist es einfacher, diese langen, fließenden Dialoge beizubehalten. Und es ist einfacher, tief in ein Gespräch einzutauchen, wenn man freundlich ist und sich keine Sorgen machen muss, dass die andere Person irritiert oder frustriert ist. Aber wenn man schreibt, kommt der Konflikt meines Erachtens sehr schnell. Es fühlt sich in so vielen Situationen so natürlich an, dass die Figur Nein sagt. Und ich muss sie stattdessen ganz bewusst Ja sagen lassen. Und dann kann es weitergehen.
That's the thing, really. So, each time it feels natural that the character is going to say no, I have to make him say yes instead, and then it can go on.
Wie gesagt, die Dialoge sind teilweise sehr lang. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemliche Herausforderung war, ein visuelles Konzept zu entwickeln, das dazu passt. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
That's true. That's so true. No, we worked a lot on that. My DOP and me, we did a lot.
Das ist so wahr. Wir haben viel daran gearbeitet, mein Kameramann und ich. Wir haben versucht, Konzepte zu entwickeln, die zum Dialog passen, damit es sich etwas flüssiger anfühlt. Aber das war nicht einfach. Wenn man sich intensiv unterhält, läuft man meistens nicht im Raum herum. Man sitzt einfach nahe beieinander und redet. Das war also eine wirklich große Herausforderung. Und es ist noch immer eine Herausforderung. Wir arbeiten jetzt an einem neuen Skript und versuchen herauszufinden, ob es noch andere Mittel und Wege gibt.
We are working on a new script now and yeah, we are trying to make it, see if it can be done in another way.
Das sagt der norwegische Regisseur Dag Johan Haugerud. Sein Film Liebe kommt am Donnerstag ins Kino. Danach folgt am 8. Mai Träume und am 22. Mai Sehnsucht. Am kommenden Donnerstag läuft Warfare in den Kinos an, der neue Film des britischen Regisseurs Alex Garland. Es ist Garlands zweiter Kriegsfilm. Der erste war Civil War. Der war in der nahen Zukunft angesiedelt und erzählt von den Vereinigten Staaten, die sich im Bürgerkrieg befinden. Auch wenn der Film durchaus Anleihen aus der Realität hatte, das war ein fiktives Szenario. Der neue Film von Garland, Warfare, hat als Spielfilm einen fast dokumentarischen Ansatz. Er zeigt nahezu in Echtzeit den Kampf einer Einheit von Navy SEALs während des Irak-Einsatzes der USA 2006. Der Film basiert auf den Erinnerungen des Navy SEAL-Soldaten Raymond Dosser, der auch als Co-Regisseur tätig war. Der Kulturwissenschaftler Benjamin Moldenhauer hat den Film schon gesehen. Herr Moldenhauer, noch mal genauer, was erzählt Warfare uns über den Krieg?
Also eigentlich nur eine einzige Episode. Und zwar den Angriff von Al-Qaida-Kämpfern auf ein von US-Soldaten besetztes Haus, das als Beobachtungsstützpunkt eingenommen wurde vorher. Und man sieht tatsächlich nur dieses Kampfgeschehen. Ne? Also Granate wird durchs Fenster geworfen, es gibt Beschuss, ein Panzer wird in die Luft gesprengt. Also es beschränkt sich tatsächlich genau darauf und es gibt eigentlich keine Vorgeschichte und kein Danach. Und das geht dann inklusive eines kurzen Prologs über anderthalb Stunden. Und also in dieser Zeit ist man als Zuschauerin, als Zuschauer in massivster Anspannung. Also ich habe eigentlich seit langem keinen Film mehr gesehen, der mich körperlich derartig gestresst hätte.
Der Film suggeriert ja, das Geschehen sei dokumentiert worden und keine Inszenierung. Wie gelingt es denn Alex Garland, diesen Eindruck zu erwecken?
Naja, indem er unheimlich viel inszeniert. Ne? Also die Szenen und Bilder in Warfare, das kann man sehen, sind bis ins letzte Mikrodetail durchkomponiert. Er ist ein unheimlich genauer Filmemacher. Jeder Kamerawinkel ist so gesetzt, dass man nie ganz den Überblick hat und so eine ständige Bedrohung auch aufgrund dessen spürt. Und das geht dann eben bei der Tonspur weiter. Also jeder Schuss, jede Bewegung, jeder Schrei hat genau die richtige Lautstärke, die er eben braucht, um maximale Wirkung zu erzielen. Und ja, jede Wunde, jede offene Bauchdecke wird genauso lange gezeigt, dass es eben schrecklich ist und man sich eben auch nicht daran gewöhnen kann. So. Und in dieser Weise macht Warfare dann auch plausibel, ja, was so eine Art posttraumatische Belastungsstörung ist. Ne? Also auch wenn sie als Soldat körperlich unversehrt zurück nach Hause kommen, sind sie potenziell beschädigt, wenn sie sowas erleben mussten. Und das erzählen uns diese Bilder sehr überzeugend.
Inwieweit ist es denn wichtig, dass der Film im Irak spielt?
Also nicht sonderlich wichtig. Es geht darum, dass es ein moderner Krieg ist. Das sieht man auch an der Technik und an den Aufnahmen. Aber es gibt eigentlich keinen großen politischen Kontext. Wir erfahren nicht, was diese Leute dort machen, wer sie dahin geschickt hat in den Irak oder warum. Das spielt alles während dieser anderthalb Stunden keine große Rolle. Und die Al-Qaida-Kämpfer sind eben auch keine Dämonen oder das Böse, wie oft sonst so im Genre, sondern da schießen Menschen aufeinander und das ist erstmal alles so. Es gibt vielleicht eine Ausnahme. Wir sehen immer wieder kurz die verängstigte Familie, also irakische Familie, die in dem Haus lebt, das da von den US-Soldaten eingenommen wurde. Und da sieht man eben schon, dass der Irak-Einsatz mit massivem Terror gegen die Zivilbevölkerung einherging. Aber das ist ja auch was, was man eigentlich auf alle Kriege verallgemeinern kann.
Nun ist ja die Frage, ob es überhaupt möglich ist, einen Antikriegsfilm zu produzieren. Die ist schon sehr alt und geht mindestens zurück auf die erste Verfilmung von Im Westen nichts Neues, also auf 1930. Jetzt die Frage, kann man den Krieg zeigen, ohne ihn irgendwie faszinierend wirken zu lassen? Ist Warfare wirklich ein Antikriegsfilm?
Also man kann sowas nie absolut sagen, denke ich, aber der Film treibt es schon in dieser Hinsicht sehr weit. Also erstmal gibt es keine Heldenfiguren und vielleicht auch nicht mal Identifikationsfiguren im engeren Sinne. Und was der Film eben zeigt in dieser Konzentration auf das Kriegsgeschehen selbst, also Zerstörung von Körpern, Stress, Trauma, das möchte tatsächlich niemand erleben. So, das ist der erste Eindruck. Und auf der anderen Seite kommen sie nie ganz aus diesem Problem der Darstellung raus. Also Extremsituationen, die man sich anschauen kann im Kino, ohne selbst voll und ganz körperlich involviert zu sein, die haben schon eine große Faszination. Und damit hat eben auch der Krieg im Kino eine große Faszination. Das kann man nie komplett negieren. Also diese Lesart, ja super, extrem, Adrenalin, endlich wieder lebendig fühlen, das kann man als Zuschauer schon haben. Das kann auch Warfare nicht verhindern. Zumal er eben auch eine Art Hommage an die Soldaten ist, aber er ist eben keine Hommage an den Krieg.
Ist denn Warfare aus Ihrer Sicht gelungen?
Auf jeden Fall. Ist einer der interessantesten Kriegsfilme oder von mir aus auch Antikriegsfilme der letzten, ja eigentlich in der Geschichte des Genres, soweit würde ich schon gehen. Also die Voraussetzung ist, glaube ich, dass man den Film ernst nimmt in dem, was er zeigt. Wenn man das ernst nimmt, was man da sieht, dann kann man den Krieg als Geschehen nicht feiern oder begrüßen. Es ist immer möglich, mit Filmen auch sozusagen mitzufantasieren. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, also die eigenen Kinder in der Situation, wie diese ja auch sehr jungen Menschen da oben auf der Leinwand, dann ist das schlicht nicht auszuhalten. Und das schafft der Film eben mit seiner Inszenierung, dieses Gefühl zu vermitteln. Also so ein Satz von Klaus Teweleit, das hat er mal gesagt, dieser Gedanke, die eigenen Kinder in den Krieg schicken zu müssen, der sprengt das Hirn. Ja, und dieser Gedanke drängt sich beim Sehen von Warfare eigentlich ununterbrochen auf.
Benjamin Moldenhauer über den Film Warfare. Ab Donnerstag können Sie den neuen Film von Alex Garland im Kino sehen. 543.000 Follower auf Instagram. Das ist für einen Radiosender wie Deutschlandfunk Kultur ziemlich beachtlich. Für eine Karriere als Schauspielerin oder Schauspieler würde es bei dieser Zahl vielleicht nicht unbedingt reichen. Denn da geht es mittlerweile gefühlt oft mehr um Followerzahlen als um Talent. Als vor ein paar Wochen die Schauspielerin Maya Hawke, Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke, ihren Instagram-Account löschen wollte, da haben ein paar Produzenten die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und ihr höflich formuliert angedroht, dass sie dann für einige Projekte wohl nicht mehr gecastet würde. Vollbild-Autorin Anna Wollner über den Einfluss von Social-Media-Accounts auf den Casting-Prozess in Hollywood und in Deutschland.
I don't care about Instagram. Instagram sucks.
Die Schauspielerin Maya Hawke, bekannt durch Projekte wie Stranger Things oder Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, erzählt im Podcast Happy, Sad, Confused von Josh Horowitz sehr offen und sehr echauffiert darüber, was es für sie bedeuten würde, ihren Instagram-Account zu löschen. Für sie und die Regisseure, mit denen sie arbeitet.
Just so you know, when I'm casting a movie with some producers, they hand me a sheet with the amount of collective followers I have to get of the cast that I cast.
Regisseure müssen oft eine Quote erfüllen im Casting, eine Quote an Instagram-Followern, um ihr Projekt überhaupt finanziert zu bekommen. Fiele Maya Hawke mit ihren 9 Millionen Followern daraus, würde die Wahl eventuell auf jemand anderen fallen oder die anderen Rollen mit Influencern statt Schauspielern besetzt.
So if you delete your Instagram and I lose those followers, understand that these are the kinds of people that I need to cast around you.
Es ist eine der Grundsatzfragen, die Hollywood bewegt. Mayas Vater Ethan Hawke, der seine Karriere noch in der analogen Welt begonnen hat und dank seines Ruhms auf 1,5 Millionen Follower kommt, ist ob des Themas richtig angefressen.
Ja, die junge Generation tut mir einfach nur leid. Manchmal, wenn ich in ein Projekt involviert bin, schlägt irgendjemand vor, ich solle doch Susie McKillicotti besetzen. Hat die schon mal gespielt? Nein, aber sie hat 10 Millionen Follower. Das ist doch verrückt. Es geht doch nicht nur um Followerzahlen, es geht um Talent. Viele junge Schauspieler denken, es geht um Proteinshakes und das beste Fitnessprogramm. Ich wünschte, sie würden Philip Seymour Hoffman noch sprechen können. Der hat mir mit 18 den Kopf gewaschen. Schauspiel ist so viel mehr, als einfach nur ins Fitnessstudio zu gehen. Robert De Niro ist nicht Robert De Niro, weil er ein Sixpack hat. Wenn der verlangt wird, hat er ihn. Aber er ist so viel mehr.
Das ist das Problem. Follower, Zahlen schlagen Talent, denn alle buhlen um Aufmerksamkeit und Geld. Independent-Filme können oft nur finanziert werden, wenn große Namen mitwirken. Und auch bei Blockbustern sieht es ähnlich aus. Die Stars brauchen Follower. Selbst Scarlett Johansson wurde vom Filmverleih Universal gebeten, sich für die Promotour für den kommenden neuen Teil von Jurassic World im Sommer ein Instagram-Profil zuzulegen. Sie hat dankend abgewunken, sie könne sich damit nicht selbst treu bleiben und würde sich selbst verraten. Allerdings ist Johansson seit über 30 Jahren im Filmgeschäft und kann es sich leisten, Nein zu sagen. Soweit ist der deutsche Schauspieler Maximilian Mund noch nicht. Dabei ist auch er seit über 10 Jahren im Filmgeschäft, hat dank seines internationalen Erfolgs mit der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast 118.000 Follower und gibt, aus deutscher Sicht zumindest, erstmal eine halbe Entwarnung, was den Einfluss von Influencern aufs Schauspielgeschäft betrifft.
Ich glaube, es wird vermehrt darauf geachtet, dass die vielleicht Gastauftritte bekommen, um irgendwie Leute anzuziehen, dass die die Serie gucken oder den Film. Aber ich habe jetzt auch eine relativ hohe Followerzahl und wird jetzt auch nicht überschüttet mit Rollenangeboten dadurch. Also ich glaube, es ist dann trotzdem immer noch auch eine Typfrage und Talentfrage.
Typ oder Talent, aber gerade das ist die Krux, gerade bei jungen Schauspielenden, denn Talent muss erstmal entdeckt werden. Linda Wolters, Inhaberin der Schauspielagentur Next Generation, die sich vor allem um junge Talente wie Maxton Hollster, Harriet Herbig-Matten kümmert, merkt gerade in der Arbeit mit den großen Streamern einen Sinneswandel.
Man merkt auf jeden Fall, dass gleiche Personen immer und immer wieder angefragt werden, was natürlich schwieriger ist, weil wir dadurch natürlich umso mehr Kraft aufbringen müssen, um unsere jungen Talente, die ja alle wirklich schauspielerisch in der Regel sogar gut ausgebildet sind, die nach vorne zu bringen, ist total schwer, weil die Followerzahlen fehlt, genau. Und du hast junge, gute Spielerinnen und Spieler, die aber eben nicht gesehen werden oder zwar gesehen werden von Casterinnen und Castern, aber dann nicht geschafft werden, am Ende bei den Streamern durchzubringen.
Das ist das große Problem. Junge Talente ohne Social-Media-Karriere können so gar nicht mehr entdeckt werden. Die Trennlinie zwischen SchauspielerInnen und InfluencerInnen verschwimmt und Karrieren können so eingestampft werden, bevor sie überhaupt begonnen haben.
Anna Wollner über den Einfluss von Social-Media-Accounts auf Casting und Karrieren von jungen Schauspielern und Schauspielerinnen. Die 1980er und 90er Jahre, das waren die Blütezeit des coolen Hongkong-Thrillers. Filme von Johnny To, Ringo Lam und John Woo mit atemberaubender und rasanter Action. Die Filme haben von erbitterten Triadenkriegen in der Kronkolonie erzählt und von einsamen Heldinnen und Helden. In dieser Tradition bewegt sich auch ihr jüngerer Kollege Soi Cheng. Seine Filme laufen immer wieder in den Mitternachtsreihen großer Festivals. So zum Beispiel auch sein letzter Film City of Darkness, der letztes Jahr in Cannes Premiere hatte. Oder auch Mad Fate um einen Wahrsager, der einen Serienmörder jagt. Der lief 2023 bei der Berlinale. Anke Lewicke ist eine erklärte Anhängerin dieses Kinos und wie es der Zufall will, ist sie gerade in Hongkong, denn dort findet im Moment das internationale Hongkong Film Festival statt. Anke, lass uns doch mit der Tradition beginnen, in der sich Soi Chang bewegt. Was macht sein Kino aus?
Ja, Soi Chang war Regieassistent eben bei Ringo Lam und später auch bei Johnny To. Also er hat aus nächster Nähe miterlebt, wie diese besondere Action inszeniert wird. Also zum Beispiel, dass Ballettchoreografen für bestimmte Duelle geholt werden. Also deshalb erinnern manche Zweikämpfer auch immer an ein pas de deux. Also die Gewalt und Brutalität wird ziemlich elegant in Szene gesetzt. Und das ist dann auch direkt bei City of Darkness bei Soi Chang so. Das ist eine sensationelle Verfolgungsjagd in einem Doppeldecker direkt zu Beginn. Also es ist so insgesamt eine sehr überhöhte, stilisierte Gewalt in kalten Neonbildern. Und auch Quentin Tarantino hat sich ja ganz schön daran orientiert. Und man bekommt es hier aber nicht mit Action um der Action willen zu tun. Die Filme haben auch immer etwas sehr Existenzielles. Es geht ums blanke Überleben. Und der Filmkritiker Jeffrey Wong fasst es so zusammen.
Mainly he offers a very bleak view of the world, often
Soi Chang zeigt eine düstere, hoffnungslose Welt. Seine Filme haben etwas sehr Comichaftes und gleichzeitig gehen sie ans Eingemachte. Die Figuren geraten in ausweglose Situationen und werden zu folgenschweren Entscheidungen gezwungen.
They're just trying to survive.
Ja, und Susanne, so einem Helden begegnen wir dann auch in City of Darkness. Er heißt Chang, ist aus China geflüchtet, braucht einen Pass und er verdient sich das Geld dafür mit sogenannten Freestyle-Kämpfen. Und ich kann dir nur sagen, grüne Glassplitter spielen hier eine wichtige Rolle und bald wird er aber schon von den Triaden gejagt und er findet dann Zuflucht in der sogenannten City of Darkness.
Ja, und diese City of Darkness hat einen Schauplatz, der von Mythen und Legenden umwoben ist, nämlich die Kowloon Walled City, ein Stadtteil in Hongkong auf der Halbinsel, dessen rechtlicher Status lange Zeit ungeklärt war, 1994 abgerissen worden. Was ist von dem Ort heute noch übrig?
Ja, da ist wenig von übrig, kann ich dir nur sagen. Da ist eigentlich jetzt ein Park 1994 eröffnet worden, soll ein Garten im chinesischen Stil. Aber man findet noch alte Fotografien von der Walled City, Modelle und ein älterer Herr erklärt einem dann alles, wie es damals war. Also das Walled City auf Kantonesisch, eben City of Darkness heißt. Ist. Und das hängt damit zusammen, weil die Gänge so labyrinthisch und eng waren und nie Licht in diesen Stadtteil fiel. Und dieser Stadtteil, also die Leute, die ich kenne, die durften da nie hin. Die waren ja damals dann in den 70er, 80er Jahren eher noch Jugendliche. Das war eine No-Go-Area. Also es war wirklich ein rechtsfreier, unkontrollierter Raum. Ja, die Triaden hatten schon so ein bisschen das Sagen. Und die Architektur war auch total unkontrolliert. Also Hochhäuser, 14 Stockwerke hoch, die einfach wild und wuchernd gebaut wurden. Und wenn du die Aufnahmen jetzt siehst, da in dem Park heute noch, das Ganze hat was von so einem lebendigen, ja, Mikrokosmos. Das scheint alles zu leben, diese Gebäude. Also es ist schon sehr eindrücklich.
Der Film muss ja auch schon einiges gekostet haben, alleine die Kowloon Walled City wieder aufzubauen. Worum geht's denn in dem Film von Soi Chang?
Ja, wo es darum geht, also es geht schon eigentlich viel um diese Kowloon Walled City, um diesen rechtsfreien Ort, dass da eben eine Triade das Sagen hatte und diese Triade wurde geführt von einem Boss, der heißt Onkel Tiger und das war eben schon so ein, ja, Mann mit Moral und Ehrenkodex und der hat eben auf die Bewohner, Bewohnerinnen dieser Stadt aufgepasst und Chang findet eben bei diesem Onkel und bei dessen Triade Zuflucht. Das sind auch alles Outlaws. Und dieser Schauplatz ist einfach so sensationell für Action-Szenen, weil alles so labyrinthisch ist. Überall unzählige Stromkabel, die werden dann zu Lianen umfunktioniert, Regenrinnen eben zu Schlagstöcken. Und so labyrinthisch es ist, es gibt immer wieder Schlupflöcher. Und so ganz nebenbei findet die Kamera aber auch immer noch so die Zeit, so Alltagsszenen einzufangen.
Du hast ja jetzt schon die Szenerie beschrieben. Was erzählt uns denn City of Darkness über Hongkong? Gibt es da auch einen politischen Kontext?
Ja, das war ganz spannend. In dem Interview mit Jeffrey Wong hat er wiederholt von einem unregierbaren Ort gesprochen. Und im gewissen Sinne möchte Hongkong natürlich heute unregierbar sein und nicht vom Festland kontrolliert werden.
Already in the area itself, there is a lot of political background.
Natürlich bringt dieser Schauplatz politische Kontexte mit sich, so Jeffrey Wong. Also nehmen wir zum Beispiel die Szene mit dem Flugzeug am Ende. Sie spielt auf die Identität Hongkongs in den 80er Jahren an. Man konnte weg aus Hongkong, aber gleichzeitig kamen viele Geflüchtete aus China und anderen ostasiatischen Ländern nach Hongkong. Hongkong war ein Melting Pot. Ja, und man muss sich den Film jetzt so vorstellen, dass die Walled City ein Mikrokosmos der Lebensgefühle und Stimmungen von Hongkong in den 1980er Jahren ist. Und natürlich hat der Film auch was sehr Romantisierendes, Nostalgisches. Er kam hier unheimlich gut bei der Kritik und beim Kinopublikum an, auch weil er vielleicht so authentisch an das Leben damals erinnert. Es gibt die Popsongs der 80er Jahre, die Outfits, also bestickte Lederjacken, lange Haare, Schnauzbärte, Hawaii-Hemden. Ja, und wie ich schon eben gesagt habe, der Alltag wird ganz toll immer wieder mit Details eingefangen und dazu gehören auch die authentischen Speisen.
Anke Lewicke aus Hongkong über Soi Chang und die Kowloon Walled City. Die Filme von Soi Chang, darunter eben auch City of Darkness, die finden Sie auf den gängigen Streaming-Plattformen. Eine Tochter, die nach der Ohrfeige einer Freundin plötzlich alles sieht und hört, was ihre Eltern tun. Das ist die Ausgangslage in Friedrich Hambalecks Film »Was Marielle weiß«. Der hatte bei der Berlinale im Februar Premiere und kommt am Donnerstag in die Kinos. Julia Jentsch spielt in dem Film die Mutter von diesem Mädchen von Marielle. Meine Kollegin Viktoria Porco hat Julia Jentsch getroffen und sich mit ihr über diese und andere Rollen unterhalten.
Siehst du diesen Tisch da?
Ja.
Den könnte man doch benutzen.
Du willst, dass ich mich da drauf beuge?
Vielleicht.
Ein anzügliches Gespräch unter Kollegen. Dass ihre Tochter Marielle alles mitbekommt, weiß Julia zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch kurze Zeit später eröffnet Marielle ihren Eltern:
Ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht.
Ich
kann einfach alles sehen und hören, was ihr macht, seit sie mich geohrfeigt hat.
Das ist ein neues Spiel.
Nein.
Zunächst nehmen die Eltern Marielle nicht ernst. Aber dann beginnt das Mädchen am Esstisch, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Der Vater ist nicht der große Macker auf der Arbeit, für den er sich ausgibt. Die Mutter hätte gerne eine Affäre mit ihrem Kollegen.
Meine Figur, die Mutter, reagiert erstmal mit Abstreiten. Das funktioniert nicht gut. Und dann denkt sie auch, vielleicht ist es doch besser, wenn ich meine Wünsche auslebe. Es ist dann aber auch letztendlich noch verstörender und verletzender für die Tochter. Und die Mutter sucht immer nach einem neuen Weg, mit dieser Situation umzugehen, eigentlich um sie zu retten, und verschlimmbessert eigentlich alles.
Es ist schmerzhaft und lustig zugleich, wie die Eltern versuchen, das scheinbar idyllische Familienbild aufrechtzuerhalten. Für Julia Jentsch dreht sich der Film um die Frage:
Wer bin ich eigentlich, wenn ich nur mit mir allein bin? Wer bin ich mit anderen Menschen? Es ist ja auch sicherlich nicht leicht, das immer zu beantworten, aber ich finde es spannend, dass ich immer wo, in welchem Kontext auch eine andere Person eigentlich sein kann.
Als Schauspielerin verkörpert Jentsch seit über 25 Jahren ganz unterschiedliche Charaktere. In rund 50 Kino-, Serien- und Fernsehproduktionen, dazu noch zahlreiche Theaterstücke. 1978 in West-Berlin geboren, wird Julia Jentsch nach dem Abitur direkt an der renommierten Berliner Schauspielschule Ernst Busch angenommen.
Das war schon ein Riesending für mich und eine große Überraschung. Ich habe schon immer wieder so ein Gefühl gehabt, ich kann da etwas zu beitragen, da könnte etwas zusammenpassen zu dieser Art des Geschichtenerzählens. Aber ansonsten haben mich auch immer sehr viele Zweifel und Unsicherheiten begleitet.
Anders die Wahrnehmung von außen. Julia Jentsch ist ein Ausnahmetalent des deutschen Kinos. Mit Mitte 20 spielt sie in Hans Weingartners kapitalismuskritischem Film »Die fetten Jahre sind vorbei« eine junge Rebellin, die mit zwei Freunden ungeplant einen Topmanager entführt.
Also hab keine Zeit, den ganzen Tag mit einer Yacht rumzugondeln. Die Frage ist, warum kriegst du den Hals nicht voll?
Nur ein Jahr darauf, 2005, ist Jensch Widerstandskämpferin im Drama »Sophie Scholl – Die letzten Tage«. Marc Rotemunds Film macht sie auch international bekannt und bringt ihr zahlreiche Preise. Unter anderem den Silbernen Bären, den Deutschen und den Europäischen Filmpreis.
Was wir gesagt und geschrieben haben, das denken ja so viele. Nur wagen Sie nicht, es auszusprechen.
Viele der Figuren, die Jensch darstellt, befinden sich in Extremsituationen. Dabei versteht sie es, Entschlossenheit und Stärke zu verkörpern, aber immer auch die verletzliche Seite zu zeigen.
Wenn ich mich für eine Rolle, eine Figur entscheide, und ich weiß, diese Geschichte beinhaltet eine Extremsituation, da möchte ich das wirklich in so einer innerlich gefühlten Verantwortung gegenüber der Geschichte so stark nachempfinden oder so intensiv erzählen, wie es mir möglich ist.
Sich einer Rolle möglichst empathisch zu nähern und gleichzeitig die professionelle Distanz zu wahren, ist eine Herausforderung. Der Umgang mit Nähe und Distanz zu den Figuren habe sich durch die Erfahrung verändert, erzählt Jensch.
Bei Sophie Scholl weiß ich noch, da war meine Vorstellung, man kann nur so eine Rolle spielen, wenn es kein anderes Leben mehr gibt. Das heißt, ich habe alle Kontakte privater Natur abgebrochen. Dann gehen die Jahre ins Land, man merkt, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu arbeiten. Und dann vermischt sich das irgendwann mehr, was ich denke, was auch gut und gesund ist.
In 24 Wochen von Anne Sora Berachet muss Jenschs Figur Astrid zusammen mit ihrem Partner Markus entscheiden, ob sie ihr ungeborenes Kind mit Down-Syndrom abtreiben.
Ich habe mich erkundigt, wie so ein Abbruch, der abläuft.
Da habe ich mich sehr viel drumherum beschäftigt, das Thema. Ich habe mit Familien, mit Frauen gesprochen, die Ähnliches erlebt haben. Aber immer, wenn ich dieses Drehbuch da liegen sah, dachte, du musst jetzt einen Text lernen und so, das habe ich wirklich immer so von mir weggeschoben. Da habe ich versucht, mich da wirklich richtig reinzugeben, eigentlich recht minimal zu halten. Und mir gesagt, wenn diese Momente da sind, dann bin ich bereit, da alles reinzugeben. Aber es soll dann darauf konzentriert bleiben.
Zuletzt war die 47-Jährige, die heute in der Schweiz lebt, in Krimiserien wie Der Pass mit Nicolas Ovtcharek und den Ostfriesland-Krimis zu sehen. Zukünftig möchte sie ein bisschen mehr Absurdes und Komisches spielen.
Und das andere ist, ich würde sehr gerne mal so einen richtigen Abenteuerfilm machen als Seeräuberin oder so.
Vielleicht gibt's das auch nochmal. Julia Jentsch als Piratin. Jetzt ist sie auf jeden Fall erstmal in Friedrich Hambalecks Film »Was Marielle weiß« zu sehen. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.